Interessen, die vorher schon bestanden von zum Beispiel der Filmindustrie, waren nicht einfach zu übertragen auf die Computerspiele. Mhm. Filme, wir haben das damals immer genannt, laufen linear ab. Es wird eine Aufnahme gemacht und die kann man dann von Anfang bis Ende abspielen. Ein Computerspiel lebt von der Interaktion des Spielers und da treten plötzlich ganz andere Anforderungen auf, auch was die Gesetzgebung angeht, zum Beispiel den Jugendschutz.
Digisaurier History. Als die Gamesbranche erwachsen wurde. Mit Christian Spanik und seinem Gast. Hermann Achilles. Er war in den 90er Jahren Geschäftsführer des VUD, des Verbandes der Unterhaltungssoftware Deutschland. Und einer der Gründerväter der Games Convention, des Events, aus dem die Gamescom werden sollte. Viel Spaß.
Mein Gast jetzt ist jemand, der ganz viel mit Spielen zu tun hatte. Aber in einer ganz anderen Funktion als die meisten sich das wahrscheinlich vorstellen. Ich freue mich auf das Gespräch mit Hermann Achilles. Hallo Hermann.
Grüß dich, Christian.
Hermann, wir kennen uns schon ganz, ganz viele Jahre und ich habe dich kennengelernt in der Games-Branche, aber nicht etwa als Entwickler oder Chef von einem Softwarehaus, sondern du warst der Chef von einem Verband. Was war das für ein Verband? Was tat der?
Das war der VUD, Verband der Unterhaltungssoftware Deutschland. Und es ist die Interessenvertretung der Entwickler, Anbieter und Vertreiber von Computer- und Videospielen gewesen. Eine Branche, die damals relativ neu war, die nicht unter die Musikbranche, nicht unter die Filmbranche fiel, aber eigene Interessen hatte.
Wer war denn so am Anfang so dabei? Nenn mal ein paar Namen von Unternehmen. Vielleicht gibt es ja sogar noch welche von denen.
Da gibt es sicherlich noch einige von, aber ganz prägnant ist sicherlich zu nennen Jürgen Göldner. Damals Geschäftsführer von der Firma Rushware, ein großer Distributor, die aber auch Spieleentwickler dabei hatten, beziehungsweise Publisher, wie das so schön heißt. Zu nennen wäre da die Firma Softgold. Andere Größen waren Wolfram von Eichborn, später Geschäftsführer von Electronic Arts, ein nicht unbedeutender Publisher.
Der hat auch ganz viel für den Amiga damals gemacht, kann mich erinnern, ne?
Der war damals bei der Firma United Software im Bereich Marketing tätig und hat also sehr, sehr viele Computerspiele für den Amiga, Marketing gemacht für die. Mhm. Selber entwickelt hat er nicht, aber er hat daran gearbeitet.
Was war denn das Ziel von dem Verband? Warum brauchte man überhaupt einen Verband? Die Spielindustrie war ja noch klein und hat sich entwickelt, das lief eigentlich ganz gut. Warum braucht man einen Verband?
Es gibt verschiedene Interessen, die so ein Verband vertritt. Und Interessen, die vorher schon bestanden von zum Beispiel der Filmindustrie, waren nicht einfach zu übertragen auf die Computerspiele. Mhm. Filme, wir haben das damals immer genannt, laufen linear ab. Es wird eine Aufnahme gemacht und die kann man dann von Anfang bis Ende abspielen. Ein Computerspiel lebt von der Interaktion des Spielers. Und da treten plötzlich ganz andere Anforderungen auf, auch was die Gesetzgebung angeht, zum Beispiel den Jugendschutz. Mhm. Das andere war natürlich auch ein Punkt, gerade Amiga-Zeit hast du angesprochen, das Problem der Raubkopierer. Das erfolgreichste Programm, was den Amiga betraf, war ein Programm namens X-Copy. Damit konnte man natürlich vervielfältigen, was man hatte, in unbegrenzter Zahl.
Und der Verband hat sich dann zur Aufgabe gemacht, die alle zu verfolgen, die das taten? Oder was war eure Aufgabe? Oder Aufklärung? Was macht ihr?
Der Verband hat erstmal grundsätzlich versucht, die Interessen der genannten Firmen, die seine Mitglieder waren, zu bündeln und dann gegenüber der Politik, gegenüber der Öffentlichkeit und so weiter nach vorne zu bringen und vielleicht auch in bestimmten Bereichen der Gesetzgebung Einfluss zu nehmen. Ein Verband ist ja auch immer eine Lobby-Angelegenheit und Lobby muss man haben in der Politik, um was zu bewegen.
Das heißt, ihr habt viel mit der Politik geredet, versucht auch wahrscheinlich das Thema Jugendschutz zu adressieren. Es gab ja damals auch die ganz starke Diskussion, die es jetzt auch immer mal wieder noch gibt, zu dem Thema Gewalt und Spiele. Das war ja für euch damals auch schon Thema oder waren die Grafiken so mau, dass es sowieso egal war?
Gewalt war sicherlich eines der größten Themen damals. Es gibt da bestimmte Paradebeispiele. Ich denke mal an so Sachen wie Doom, die von Anfang an plötzlich in Deutschland verboten waren. Aber keiner konnte so richtig sagen, warum ist es eigentlich verboten? Es passiert etwas auf dem Bildschirm, was aber nicht gleichzusetzen ist mit einem Film. Gleichwohl wurden die Jugendämter aktiv, wurde die Bundesprüfstelle aktiv und hat Spiele auf den Index gesetzt. Entschuldigung. Und das galt es eben entsprechend dann da wirksam zu werden.
Mhm. Ja, wir sind draußen im Freien, da kommt auch mal die eine oder andere Wespe vorbei, da muss man mit leben. Wenn du die Zeit damals vergleichst zu heute, was war in dieser Spielebranche damals anders, als du es heute empfinden würdest?
Ja, damals lebten wir ja noch von den Disketten. Ich weiß noch, dass Spiele auf einer 5,25 Zoll, hieß das, glaube ich, angeboten wurden. Dann ging es sehr schnell zu der 3,5. Und dann kam die DVD auf, beziehungsweise erst die CD und dann die DVD. Das war eine rasante Zeit. Also es ging wirklich von Jahr zu Jahr, gab es neue Sprünge. Und was natürlich immer besser wurde, war die Qualität und die Datenmengen, die gebraucht wurden. Heute reden wir, glaube ich, überwiegend über Online. Ich bin ja nicht mehr so drin in dieser ganzen Geschichte, aber Online ist also das prägnante Thema zurzeit.
Wenn du die Publisher von damals mit heute vergleichst, die Publisher damals waren ja eigentlich erstmal No-Names. Das waren ja Namen, die kannte ja nur eine ganz kleine Gemeinde. Heute kennt man die großen Softwarehäuser wie große Filmstudios. Hatten die damals ein Wahrnehmungsproblem oder war das denen sowieso egal?
Die hatten schon ein Wahrnehmungsproblem. Das war ja auch mit der Grund, um zum Beispiel sich in der Öffentlichkeit zusammen darzustellen als eine Gemeinschaft, um dann größer zu wirken. Und daraus ist dann letztendlich auch irgendwann die Idee für eine Messe gewachsen.
Messe ist ein gutes Stichwort. Es ging dann los, dass ihr gesagt habt, wir wollen nicht nur Pressetermine machen, politische Termine machen, sondern wir wollen es auch zeigen. Und es gab eigentlich dann eine relativ natürliche Weiterentwicklung. Erzähl mal, was habt ihr damals gemacht? Was war das?
Also grundsätzlich ist es so, dass wir als Branche, als Computerbranche, das Problem hatten, wir hatten keine Gesichter. Und in den Medien ist es ja so, ob das nun Darsteller sind oder Produzenten oder sonst was, die werden häufig genommen, um eben Gesichter zu zeigen, um damit auch eine Branche zu zeigen. Und das war für Computerspiele schwierig, weil wir hatten ja eigentlich nur virtuelle Figuren und die konnte man so schlecht interviewen oder sonst irgendwas. Und man musste also irgendwie andere Wege finden, um sich als Branche darzustellen. Und ja, das war eigentlich eine der Hauptaufgaben für die Branche, nach vorne zu bringen, neben den anderen Themen, die ich schon gesagt habe, Raubkopiererei beziehungsweise eben auch Jugendschutz.
Und dann kam die Idee Messe.
Ja.
Und zwar wie? Da war ja ein Vorläufer, das ging irgendwie, es gab ja schon Dinge und ihr habt gesagt, wir wollen was Eigenes machen. Ihr habt gesagt, wir gehen nicht einfach auf die CeBIT.
CeBIT war eigentlich eine ganz andere Messe. Das war ja, wenn man es genau nimmt, eine Messe, die aus der Büromaschinenindustrie letztendlich entstanden ist. Und das war nicht unser Platz, das war auch nicht unsere Zielgruppe. Es gab eine erfolgreiche Messe in den, ich muss ja sagen, 90er Jahre, das war so um 85 rum, das war die Amiga in Köln. Mhm. Und die Amiga in Köln, die hat es geschafft, schon in einer Halle letztendlich 50.000, 60.000 Besucher zu aktivieren, die dorthin kamen. Und aber der Amiga hatte ja auch irgendwie ein Verfallsdatum. Mhm. Und deswegen entwickelte sich in andere Richtungen weiter, speziell im Videospielebereich. Die entsprechenden Konsolen kamen dann ja auf. Nenne hier einfach mal die PlayStation 1, die ja wirklich eine Revolution war für die ganze Geschichte. Und trotzdem fehlten weiter die Gesichter. Jetzt hätten wir eine Industriemesse machen können, wo dann die Anbieter da sind und dann kommen dann die Vertreiber, die Kaufhauseinkäufer und sonstiges. Aber da wäre kaum ein Medienvertreter hingekommen, hätte darüber berichtet. Also haben wir gesagt, wir müssen etwas machen, dass wir eine Medienaufmerksamkeit bekommen. Und das bekommen wir dann, wenn wir ein Event starten, auf dem was los ist. Mhm. Also brauchen wir auch den Endverbraucher. Wir müssen zeigen, was sind das für Leute? Sind das nur diese Freaks, die immer in den Medien gesagt werden, die schließen sich irgendwo ein, spielen im dunklen Kämmerlein und so weiter, essen Pizza und trinken Cola? Und das war eben nicht so. Und da ist eben die Idee rausgewachsen, dass wir eine Kombination von einer Businessmesse, einem Medienauftritt machen müssen und einer Publikumsparty. Mhm.
Jetzt sagst du, Party war Bars-Effekt ganz weit vorne oder der Info-Effekt?
Eine Kombination aus beiden, aber grundsätzlich reden wir über Spielen und Spiele sollen Spaß machen. Das ist ja letztendlich der Haupthintergrund und das, was uns Spaß macht, konsumieren wir natürlich in größerem Umfang als Dinge, die uns nicht Spaß machen. Mhm. Also da war es eben dann auch notwendig, auf so einer Veranstaltung den Leuten die Möglichkeiten zu bieten, Dinge auszuprobieren, die neu sind, die in die Zukunft reingehen. Und daraus ist letztendlich das Konzept der Games Convention, die dann erstmalig 2002 stattfand, ist daraus entstanden.
Jetzt stelle ich mir vor, erster Abend, bevor diese Messe das erste Mal die Tore öffnet. Wie ging es euch da?
Ganz ehrlich gesagt, ich habe also selten so unter Druck gestanden wie 2002, als wir in Leipzig darauf gewartet haben, die Messetore zu öffnen. Man muss dann genau wissen, dass eine Woche vorher die große Flut in Leipzig war. Mhm. Und die Leute waren mit anderen Dingen beschäftigt, als sich zu überlegen, auf eine Messe zu gehen. Gleichwohl war die erste Messe 2002 ein Erfolg. Wir hatten unsere Ziele, die wir uns gesetzt hatten, voll erreicht. und haben auch eine sehr, sehr große Medienaufmerksamkeit bekommen. Und man musste auch dazu sagen, dass auch die Politik anwesend war. Wir haben sogar geschafft, damals die Bundesprüfstelle mit auf diese Messe zu bekommen, um auch den Medien zu zeigen, hier gibt es ein Zusammenspiel zwischen Industrie, zwischen Jugendschutz und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, auch der Erfolg, der dann in den nächsten Jahren sich weitergeführt hat.
Wenn du das heute mit dem Blick zurück anguckst und nicht mehr in der Branche sein, glaubst du, dass es die Branche heute sehr, sehr viel leichter hat als damals? Oder sagst du, nee, es sind andere Herausforderungen?
Ich glaube nicht, dass die Branche es leichter hat. Es gibt weiter das Problem des Kopierens und oder des nicht gerechtfertigten Nutzens, um es mal so zu sagen. Es ist ja online-mäßig, wird es anders gemacht. Es fehlen immer noch die Gesichter der Branche. Die hat man eben nicht. Ein Mario kann man immer schlecht verkaufen oder eine Lara Croft. Sie ist da, die Branche. Sie ist neben anderen da, sie macht Umsätze. Aber letztendlich diese Bedeutung, wie eine Filmbranche sie wirklich hat oder eine Musikbranche, leider ohne die Gesichter nicht möglich.
Obwohl sie natürlich finanziell sehr wohl hat, weil die Branche ist ja wirklich extrem groß, also vom Volumen, vom Marktvolumen her.
Ist das wirklich so? Ich bin da ein bisschen skeptisch, weil wir haben ja auch während der Zeit, als wir im Verband waren, natürlich auch Marktforschung getrieben. Und eine Sache, die ist mir also immer hängen geblieben, der Durchschnittsbürger hat ein Medienbudget. Und dieses Medienbudget muss er aufteilen zwischen Büchern, zwischen Film, zwischen Fernsehen, zwischen Nutzung von Handy und so weiter und so fort. Und das wächst nicht damit, dass eine neue Branche dazukommt, sondern das Budget bleibt das gleiche, es wird nur anders verteilt. Da muss man ganz genau aufpassen. In der Computerspielebranche hat sich immer viel verschoben, von den Datenträgern hin zu online. Die Gewichtung ist eine andere geworden, aber ich glaube nicht, dass das Marktvolumen als solches wirklich gewachsen ist.
Also das heißt, die Bedeutung der Branche in den Umsatzanteilen schon, aber nicht das Marktvolumen an sich.
Richtig.
Letzte Frage. Ihr habt ja, als der Verband irgendwann aufgelöst wurde, diesen Verband gab es dann irgendwann nicht mehr, habt ihr aber etwas noch sehr Hilfreiches getan, was man bis heute besuchen kann. Es gibt nämlich in Berlin ein Museum und damit hattet ihr zu tun. Erzähl.
Es gibt in Berlin das Computerspielemuseum. Das ist aus einem Verein entstanden, der unter anderem auch Mitträger der USK, das heißt der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle geworden ist. Der hat erstmal einen riesigen Fundus an Spielen, weil sämtliche Spiele, die dort geprüft worden sind und ein USK-Siegel bekommen haben, beziehungsweise nicht bekommen haben, was ja die wenigsten sind, sind dort archiviert worden. Sämtliche Spielgeräte, angefangen vom C20, Commodore, oder von den ersten Konsolen, die es gab, von Nintendo und von Sega, bis hin heute zu den Online-Möglichkeiten, sind dort zu nutzen und zu sehen. Und das lohnt sich wirklich in Berlin, neben den bekannten Museen aus vergangenen Zeiten und so weiter, auch mal dieses Zukunftsmuseum anzuschauen.
Und Budget von diesem Museum kam eigentlich damals, weil euer Verband sich aufgelöst hat?
Ja, das kam einmal über den Verband, aber es war auch dadurch, dass man bei der USK entsprechend für die Prüfung bezahlen muss und als Überschüssen da war, wurde zum Beispiel auch in das Museum mit reingesteckt.
Würdest du dir wünschen, heute noch mal ein paar Dinge ganz anders zu machen als damals mit dem Wissen, was du jetzt über die Branche hast?
Ich würde mit Sicherheit als Geschäftsführer dieses Verbandes noch versuchen, andere Wege in der Politik zu gehen. Weil da ist sicherlich eine ganze Menge noch aufzuholen in dem Bewusstsein, was Computerspiele wirklich sind.
Wir wollen dieses Gespräch oder ich will dieses Gespräch nicht beenden, ohne an einen Mann zu erinnern, der mit dir zusammen war, der damals auch ganz viel gemacht hat im Hintergrund. Du warst das Gesicht des VOD. Er war sozusagen, ich will nicht sagen der Kopf, weil du schon noch mitgedacht hast, aber er war halt der Anwalt. Er ist vor anderthalb Jahren, glaube ich, jetzt verstorben, der Ronald Schäfer.
Richtig.
Was hat er, wie lange war er noch der Branche verbunden?
Er war noch sehr, sehr lange der Branche verbunden. Also der VOD wurde ja 2007 leider zugemacht, müssen wir sozusagen, wurde dann ersetzt durch einen anderen Verband, der allerdings genau die gleichen Aufgaben weitergeführt hat. Der Ronald hat dann noch weitergearbeitet für die Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen, hat sehr eng noch zusammengearbeitet mit der USK in Berlin, also der Unterhaltungssoftware der Selbstkontrolle und eben auch mit dem Computerspielemuseum. Und der Ronald ist leider verstorben, er war der Jurist des Verbandes, kam aber letztendlich auch aus der Publisher-Szene. Also viele Zweige, die er kannte und die er auch entsprechend umsetzen konnte aufgrund seines Wissens.
Hermann, ich danke dir für die Zeit in deinem Urlaub. Ich weiß, du hast noch ein paar wichtige Dinge zu tun in diesen Wochen, während du jetzt in Urlaub bist. Wir wünschen euch eine schöne Zeit, einen schönen Urlaub und einen guten Verlauf all der Dinge, die ihr plant. Nochmal danke für deine Zeit.
Danke auch.